auch wenn wir immer gefragt werden, warum jetzt? Warum jetzt schweigen?
Es ist natürlich mehr Arbeit, die eigene Gesellschaft, das eigene Weltbild zu hinterfragen, Strukturen, Hierarchien, als einfach mitzuschwimmen und zu schauen, dass ich mich auf die Seite von ein paar Platzhirschen und Silberrücken schlage, um dann in deren Schatten halt dann auch vielleicht ein angenehmes Leben zu führen.
Nicht alle Männer wollen Karriere machen. Es gibt sehr viele Männer, die sagen, sie werden lieber ein fürsorglicher Vater und Familienmensch. Die Gesellschaft lässt das aber nicht zu.
Das kann ja wohl nicht wahr sein, dass so wenig passiert ist, dass wir immer noch da stehen, wo wir sind.
Das ist ja auch ein Vorbild sein, wo man sagt, ich springe über meinen Schatten, damit andere junge Frauen sehen, die hat auch einfach über ihren Schatten gesprungen und hat was gemacht. Dann kann ich sie eigentlich auch.
Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Genau genommen bei der letzten Große Töchter-Folge vor einer kurzen, sag ich jetzt mal, Sommerpause. Im August werden nämlich keine neuen Folgen rauskommen. Keine Angst, ich arbeite trotzdem im Hintergrund weiter an neuen Folgen. Ich bin auch gerade dabei, den Herbst zu planen. Falls ihr irgendwelche Wünsche habt bezüglich Folgen oder Gästen oder falls ihr selbst vielleicht sogar Gast sein wollt, dann könnt ihr mir gerne schreiben. Und zwar unter großetöchterpodcast@gmail.com oder einfach das Kontaktformular auf der Homepage benutzen, großetöchter-podcast.at. Ich möchte wie immer zuerst mal meinen neuen SupporterInnen auf Steady danken, nämlich Anna, Julia, Tina und Fabian. Vielen lieben Dank. Wenn ihr Große Töchter auch unterstützen wollt, dann könnt ihr das auch auf steadyhqw.com/großetöchterpodcast oder auf der Homepage, die ich gerade eben genannt habe, findet sie auch in den Shownotes, wenn ihr dort auf Unterstützen klickt. Und bevor ich euch jetzt was über die heutige Folge erzähle, habe ich noch eine kleine Bitte an euch. Und zwar an all jene, die auf einem Apple-Gerät hören. Also falls ihr auf iTunes oder Apple Podcasts gerade hört, dann bitte, bitte nehmt euch 5 Sekunden Zeit und schenkt Große Töchter eine 5-Sterne-Bewertung. Das führt nämlich dazu, dass der Podcast sozusagen in den Empfehlungen für andere Leute weiter nach oben gepusht wird und ihn mehr Leute finden. Und die sehr wichtigen Themen, die hier besprochen werden, auch für mehr Leute zugänglich werden. In der heutigen Folge ist Christian Berger zu Gast. Und für alle, die ihn jetzt googeln, nein, ich meine nicht Christian Berger, den Filmemacher, ich meine Christian Berger, den Feministen. Den kennt ihr wahrscheinlich hauptsächlich als den Sprecher des Frauenvolksbegehrens oder als, besser gesagt, einen der SprecherInnen des Frauenvolksbegehrens, wo er auch nach wie vor im Vorstand ist. Er ist aber auch wirtschaftspolitischer Referent der AK, er ist auch Mitgründer des Vereins kritischer Juristinnen und was das alles bedeutet und warum er das alles macht, darüber werden wir später noch reden in der Folge. Ich habe mit Christian vor allem über radikalen Feminismus gesprochen, was er darunter versteht. Wir haben natürlich auch ein paar heiße Eisen diskutiert sozusagen, nämlich Fragen von Pornografie und Sexarbeit. Wir haben auch darüber gesprochen, wie eine radikal-feministische Wirtschaftspolitik aussehen könnte, was das radikal-feministische Verständnis von Geschlecht ist und Geschlechterdifferenz und wie es mit dem Frauenvolksbegehren jetzt weitergeht. Ich möchte auch noch kurz eine Triggerwarnung vorweg schicken. Wir besprechen in der Folge sexualisierte Gewalt und andere Formen von geschlechtsbezogener Gewalt und wir sprechen eben auch über Pornografie und Sexarbeit. Und das sind alles Themen, die nicht für alle Personen geeignet oder sicher sind und deshalb sehr vorsichtig weiterhören oder vielleicht eine andere Folge anhören, wenn das eben für euch nicht möglich ist, das anzuhören gerade. Viel Spaß mit dem Interview. Hallo lieber Christian.
Hallo.
Es freut mich sehr, dass du da bist und dass du dir Zeit genommen hast. Beginnen wir gleich mal mit, wer bist du und was machst du?
Ja, danke für die Einladung.
Sehr gerne.
Weiß ich sehr zu schätzen, zumal ich den Podcast sehr gerne höre und es mir eine Ehre ist, im Rahmen der Personen, die schon vorgekommen sind, auch vorzukommen. Also vielen Dank dir und auch vielen Dank dafür, dass du das unter den ganzen widrigen Umständen auch produzierst und so leidenschaftlich produzierst.
Vielen lieben Dank, das ist sehr nett.
Gerne, gerne. Ich finde, wir müssen uns viel öfter sagen, was wir gut machen,
ja,
und uns Mut machen gegenseitig. Mein Name ist Christian Berger. Ja. Ich bin vermutlich in diese Reihe aufgenommen worden, weil ich relativ lange, circa 2 Jahre lang, Sprecher des Frauenvolksbegehrens war. Einer von 3 SprecherInnen, muss man dazu sagen. Bin, was meinen Brotjob betrifft, in der Arbeiterkammer beschäftigt, in der wirtschaftspolitischen Abteilung. Ich bin auch einer von 2 leitenden Redakteurinnen der Institutszeitschrift Politics. Das ist die Zeitschrift des Instituts für Politikwissenschaften an der Universität Wien. Und würde sagen, ich bin freier Rechtswissenschaftler, freier Wissenschaftler, versuche immer wieder, so gut ich kann, zu publizieren und zu feministischen und wirtschaftspolitischen und rechtspolitischen Themen Stellung zu beziehen, unter anderem auch im Forum Kritische Juristinnen, das ich mitgegründet habe und das sich vor allem der rechtspolitischen Arbeit in der Öffentlichkeit, aber auch der rechtskritischen Arbeit mit Studierenden verschrieben hat und im Moment auch ganz viele Veranstaltungen abhält, um einen Kontrapunkt am Juridikum zu setzen, wo ja doch ein sehr rechtspositivistisches, auch immer ökonomielastigeres Verständnis von Rechtswissenschaften betrieben wird. Und im Recht gibt es viele männliche Maßfiguren, sozusagen die idealen Personen, die angenommen werden, sind, auch wenn das nicht in den Normen im Text expliziert ist, ist es doch sozusagen in der Anwendung und in den Gesetzesmaterialien explizit, meistens gesunde, fähige Männer, an denen sozusagen beurteilt wird, ob beispielsweise ein Versuch im Strafrecht ein tauglicher Versuch ist oder in dem sozusagen das Verhalten einer Person, die Notwehr ausübt, tatsächlich ein notwehrfähiges Verhalten ist oder nicht. Also das spielt da auch eine Rolle und ein rechtspositivistisches Rechtsverständnis ist keines, das mit einem feministischen produktiv vereinbar ist.
Ich frage immer HörerInnen nach Fragen, bevor Gäste kommen, und da gab es bei dir eine ganze Reihe an verschiedenen Fragen. Und normalerweise frage ich zum Schluss, aber ich beginne heute mit einer, weil es ist genau das, was ich mit dir besprechen möchte. Nämlich, was ist deine Definition von Feminismus?
Das ist eine sehr gute Frage und ich finde, darüber sprechen wir eigentlich viel zu selten, abseits von Partys.
Wirklich, du sprichst auf Partys über Feminismus?
Also ich versuche auf Partys eigentlich allzu politische Gespräche zu vermeiden, weil, Stichwort Feminist Killed Joy, also man ist nicht unbedingt die Person, die dann sehr viel Spaß hat und auch nicht unbedingt die Person, die für sehr viel Spaß sorgt. Gleichzeitig, glaube ich, hat Sarah Ahmed da einen ganz guten Umgang damit etabliert, sodass man in dieser Spaßverderberei auch Spaß finden kann.
Voll. Aber ich weiß es nicht, ich gehe nicht auf Partys, deshalb weiß ich nicht, ob das ein Ort ist, um über Feminismus zu sprechen.
Doch, ich kommt natürlich auf den sozialen Kreis ein, in denen man sich bewegt, aber ich glaube, feministische Themen sind im Moment durchaus in und zumindest in der Diskussion. Ja. Das heißt, das sagt nichts über den Stand der Dinge per se aus, würde ich mal vorsichtig einschränkend sagen. Insofern finde ich es gut, dass wir das ansprechen, weil ich glaube, es braucht auch immer wieder Diskussionen um Definitionen. Und also Feminismus, wie ich ihn verstehe, und Feminismus, wie er, denke ich, relativ unmodifiziert verstanden werden sollte, ist einerseits eine Haltung, andererseits eine Bewegung zur Transformation der Geschlechter und damit der Gesellschaftsverhältnisse. Und,
der Geschlechter oder der Geschlechterverhältnisse?
Der Geschlechter und der Gesellschaftsverhältnisse, das war mit einem Bindestrich gesprochen, also der Geschlechterverhältnisse wie auch der gesellschaftlichen Verhältnisse. Warum müssen die transformiert werden? Weil sie sozusagen durch eine strukturelle Ungleichheit gekennzeichnet sind, durch ein System, das wir Patriarchat nennen. Und im radikalen Feminismus wäre dann sozusagen auch nochmal verschärft zu sagen, dass das Geschlechterverhältnis durch Gewalt geprägt ist, dass das Geschlechterverhältnis durch eine hochgradig problematische Spaltung im Arbeitsleben, aber vor allem auch im Bereich des Sexuellen geprägt ist. Also die starke Verknüpfung von Gewalt und Sexualität ist etwas, das im Radikalfeminismus ganz wesentlich für Geschlechterungleichheit steht. Das ist sozusagen dann, findet seinen Ausdruck in der Kulturindustrie, aber vor allem auch in der Sexindustrie, über die wir vielleicht noch sprechen werden. Und es ist, glaube ich, auch sehr zentral, dass im Radikalfeminismus das Patriarchat als ein relativ transhistorisches Phänomen gesehen wird, das als primäre Unterdrückungsform, sozialstrukturelle Form der Organisation von Gesellschaft allen anderen Unterdrückungs- und Ausbeutungsformen zuvorgeht. Also die Gesellschaft ist in einer radikalfeministischen Sichtweise nicht nur durch Klassen gespalten und sozusagen auch erst relativ spät durch soziale Klassen gespalten worden, nämlich primär durch Geschlechterdifferenzen, durch das, was dominante Bilder von Männlichkeit und Weiblichkeit mit Menschen mit unterschiedlichen Genitalien machen, durch dominante Vorstellungen davon, wer wir deswegen sein können und was wir uns individuell, intim, aber auch sozusagen auch in der Gesamtgesellschaft gegenseitig zumuten und antun können.
Wie kann man radikalen Feminismus abgrenzen von anderen Formen des Feminismus? Also eine Unterscheidung, die oft getroffen wird, ist die Unterscheidung zwischen Queer-Feminismus und radikalem Feminismus. Was ich insofern ein bisschen witzig finde, weil ich mich selbst eher so als eine Mischung aus Queer-Feministin und radikaler Feministin selber sehen würde.
So würde ich mich auch sehen.
Ja, ich finde es nämlich überhaupt nicht widersprüchlich, aber es wird oft als Widerspruch aufgezogen. Warum ist das so?
Ich glaube, das liegt ganz stark an relativ überdimensionierten Debatten, vor allem aus dem US-amerikanischen Raum, die bei uns als solche gar nicht stattgefunden haben, aber sozusagen aus dem Diskurs rübergeschwappt sind, kann man plastisch sagen, und aus zum Teil konstruierten Differenzen, die meines Erachtens so wirklich gar nicht vorliegen. Wir werden da, glaube ich, im Detail hoffentlich noch drüber sprechen. Also in Abgrenzung würde ich den Radikalfeminismus vor allem zu einem liberalen Feminismus definieren wollen, wo nicht die soziale Ungleichheit, die immer auch eine Geschlechterungleichheit ist oder die sozusagen nicht ohne Ungleichheit im Geschlechterverhältnis überhaupt zu denken ist, nicht dadurch abgeschafft werden kann, dass man in der Rechtsordnung für formale Gleichheit sorgt. Das ist ja die liberale Idee und dann idealerweise noch eine Gesellschaft für gleiche Chancen. In einer radikal-feministischen Perspektive ist die Sicht auf die Dinge sehr viel komplizierter und auch düsterer. Andererseits ist das, was der liberale Feminismus vertritt, aus einer radikal-feministischen Perspektive auch sehr naiv und oberflächlich. Und vor allem untauglich in der Veränderung des Geschlechterverhältnisses. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir in einer gesellschaftlichen Tradition stehen, dass wir eine Kultur haben, die nicht nur Oberfläche ist. Wir haben ja sozusagen auch ein Psychogramm des Geschlechterverhältnisses. Wir haben Geschichte. Unsere Körper, unsere Gesellschaften haben Geschichte und sind nicht sozusagen mit einer Verfassungsnorm korrigierbar. Da braucht sozusagen umfassende Veränderungen über Generationen hinweg, um vielleicht was im Geschlechterverhältnis zu verändern. Und abgrenzen zu einem, ich würde mal sagen, sozialistischeren, marxistischeren Feminismus, zu dem es aber Verbindungslinien gibt aus dem radikalen Feminismus, die kann man insofern treffen, als im Radikalfeminismus die Unterdrückung aufgrund des Geschlechts nicht ausschließlich aufgrund der ökonomischen Verhältnisse gefasst werden kann. Das ist wesentlich, aber es ist unter anderem wesentlich, neben der Kultur, neben der Sexualität und.
Wollen wir gleich mal so diese Kritikpunkte oder diese, wie du es genannt hast, überdimensionierten Diskurse ansprechen?
Ja, gerne.
Die dem Radikalfeminismus vorgeworfen
werden. Ja, gerne.
Also es ist ja meistens, also man kann es glaube ich zusammenfassen mit: einerseits wird dem Radikalfeminismus vorgeworfen, sexnegativ zu sein, also eben aufgrund dieser Verbindung von Sexualität und Gewalt, vor allem von Heterosexualität und Gewalt.
Ja.
Zweitens wird gesagt, dass trans-exclusive ist, also da gibt es diesen Begriff der TERFs und dann gibt es den Begriff der SWERVs, also Sex-Worker-Exclusive, aufgrund der Kritik des radikalen Feminismus an, ich mag gar nicht sagen Sexarbeit, aber an Strukturen, die Sexarbeit möglich machen, sagen wir so.
Ja.
Genau. Shoot.
Ja, das Ding ist, das ist sozusagen alles in 5 bis 10 Minuten relativ schwer zu entkräften. Ich glaube, ich würde anfangs ein Zugeständnis machen und mich selbst ein bisschen auch aus der Haftung nehmen, denn ich kann nichts dafür, dass einzelne Personen, die sich Radikalfeministinnen nennen, transfeindlich oder transexklusiv sind. Ja, also ich glaube, es gibt Gruppen, die sich so nennen, aber die gar nicht in der Tradition des Radikalfeminismus stehen. Wo fange ich da an? Also die Kritik an Pornografie und Prostitution. Das ist ja für den Radikalfeminismus unter anderem wesentlich. Ich habe einige andere Dinge angesprochen. Wir könnten auch über die Ökonomie sprechen. Ich glaube, das machen wir noch. Wir können auch über Sexualität und Strafrecht sprechen. All diese Dinge spielen nebenher noch eine sehr große Rolle.
Dann sprechen wir mal über Sexarbeit.
Das ist gerade
kontroversen.
Genau. Ja. Ich will mich davor gar nicht drücken. Ich wollte nur sozusagen, ich will den weiteren Rahmen trotzdem klar machen und damit eine Redimensionierung bewirken. Ja. Also allein zur Begrifflichkeit. Ich sage zum Beispiel sehr gerne Sexarbeit, wenn es sich um, wenn es um Sexarbeit geht. Und wenn der Radikalfeminismus, wie in Catherine McKinnon und ich und andere verstehen, die Prostitution und Sexarbeit kritisieren, dann kritisieren wir nicht Sexarbeiterinnen und auch nicht, noch nicht Darstellerinnen in pornografischen Produkten. Mhm. Ganz im Gegenteil. Mhm. Der radikale Feminismus, auch wie Catherine McKinnon vertritt, in deren Tradition ich sozusagen auch stehe, ich habe auch eine Meisterklasse bei ihr besuchen dürfen und ich kann euch allen nur sagen, die da draußen zuhört, ihr solltet ihre Vorträge und anhören und ihre Bücher lesen. Es ist wortgewaltig und es ist schillernd und die eigene Existenz und die Gesellschaft in einem ganz anderen schrägen, aber doch realen Licht, also möchte es in einem realen Licht zu sehen. Ja, also zur Begrifflichkeit, wenn wir über diese Institutionen sprechen, dann sprechen wir eben über die Institutionen, darauf wollte ich hinaus. Mhm. Es geht sozusagen nicht darum,
Personen anzugreifen,
es geht auch nicht darum, Entscheidungen, die Personen getroffen haben oder vielleicht gar nicht treffen konnten, zu kritisieren. Es geht darum, industrielle Bedingungen zu kritisieren, unter denen produziert wird und unter denen eben genau diese Produkte produziert werden. Und es geht darum, die Institution per se zu hinterfragen. Mhm. Vielleicht fangen wir bei Pornografie an. Pornografie hat ebenso wie Geschlecht Geschichte und ist mit der Geschichte von Geschlecht verknüpft. Und ich spreche jetzt nicht über neue Formen queerer Pornografie und alternativer Pornografie, feministischer Pornografie, Pornografie, die sexuelle Erlebnisse aus einer weiblichen Perspektive porträtieren. Ich spreche über die Mainstream-Pornografie. Mhm. Und ich spreche über die Pornografie, die es seit vielen tausenden Jahren gibt. Und ich spreche über die Pornografie, deren Wortursprung über Hurenschreiben ist. Pornographos bedeutet über Hurenschreiben. Und das ist sozusagen sinnbildlich dafür, was in der Pornografie dargestellt werden soll. Nämlich die sexuelle Verfügbarkeit von Frauen, egal unter welchen Bedingungen, und das Ganze kaschiert sozusagen mit einem Mythos der Freiwilligkeit. Und ich glaube, das sorgt für, also es gibt ja auch klare Zusammenhänge zwischen der Institutionalisierung von Vergewaltigungsmythen und dem und der Verbreitung und dem Konsum von Pornografie. Viele sozusagen Vorstellungen der sexuellen Verfügbarkeit, viele Vorstellungen des Nein heißt eigentlich Ja, sind ja auch über die Pornografie verbreitet worden. Nicht erst 100 Jahre, sozusagen nicht erst seit es den Film gibt, auch über Schriften. Aber lass es mich vielleicht nochmal ein bisschen systematisch durchgehen und vielleicht ein bisschen auf das Ideologische kommen oder auf das Analytische. Also innerhalb des Radikalfeminismus wird primär kritisiert, dass Ungleichheit mittels Pornografie sexualisiert wird.
Mhm. Also, das muss man dazu sagen, glaube ich, Mainstream-Pornografie? Oder?
Wenn ich jetzt von Pornografie spreche, dann meine ich die Mainstream-Pornografie. Mhm. Also das kann ich jetzt, glaube ich, als Disclaimer für alles Weitere vorwegschicken. Ja, ja. Mhm. Ich meine sozusagen tatsächlich die Pornografie, die über 90% der Personen konsumieren und über die sie ihre Sexualität mitunter konstituieren. Leider sind ja die Raten da heute leider so, also und wie soll ich sagen, leider ist das Business so aufgestellt, dass die Mainstream-Pornografie dominiert und auch es alternativen Produkten sehr schwer macht, auf den Markt zu kommen. Das ist leider eine Tatsache. Also das Problem, das kritisiert wird, das mitursächlich ist für Vorstellungen sexueller und geschlechtlicher Ungleichheit, ist, dass in der Mainstream-Pornografie sexuelle Handlungen ganz oft über Unterwerfung, über Dominanz etc. porträtiert, gezeigt, dargestellt werden und damit sozusagen Ungleichheit sexy gemacht wird. Also ein Nein nicht zu akzeptieren, ein Nein zu überwinden, Frauen ins Gesicht zu schlagen, Frauen ins Gesicht zu spucken, generell Gewaltpornografie unter Ausblendung, darüber spreche ich gleich noch, der Produktionsbedingungen, die sind sozusagen ja vollkommen irrelevant beim Konsum, davon will man ja gar nichts wissen. Dann ist die Porno so aufgebaut im Grunde, dass ein sehr selektiver Konsum stattfindet. Man kann sich ja die Statistiken anschauen von Pornhub etc. Also die Leute sozusagen springen sehr gerne von der einen extremen Szene zur nächsten extremen Szene im Film und interessieren sich auch gar nicht für das an sich relativ löbliche Kontextualisieren einer pornografischen Szene durch ein Intro und eine Ausleitung, wo die Darstellerinnen als reale Personen miteinander in Kontakt treten und mit dem Publikum in Kontakt treten. Und dann gibt es natürlich die Produktionsbedingungen. Die Produktionsbedingungen sind das, was auch enorm problematisch ist. Denn es gibt ja immer auch diese Personen, die diese Filme drehen müssen. Das sind in aller Regel Personen, die, und da sieht man irgendwie auch leider, wie problematisch der Diskurs ist, weil das wird oft nicht gesagt oder kann nicht gesagt werden, die sich in der Regel nicht aussuchen können. Und wenn sozusagen von vielen Vertreterinnen einer sehr pornografie- oder prostitutionsfreundlichen Politik die Wahl so stark gemacht wird, dann würde ich jetzt sozusagen rhetorisch schon entgegenfragen, warum es in der sozialen Realität immer die Personen sind, die am wenigsten oder keine Wahl haben, die da reingeraten und die in international vergleichbaren Längsschnittstudien sagen, sie würden enorm gerne raus, aber sie wissen nicht wie, wann und ob sie sozusagen überhaupt jemals noch in ihrem Leben hinkriegen werden. Das sind auch Transgender-Personen, das sind auch andere Personen, die sich organisieren, die sich übrigens selbst Radikal-Feministinnen sehen. Es schließt sich auch nicht aus, Radikal-Feministin und Pornografiedarstellerin zu sein, überhaupt nicht. Da gibt es einige Personen, die wissen ja sozusagen, was da passiert und wie wenig förderlich für Geschlechtergleichheit ihre Situation für sie als private Personen wie auch für die gesellschaftlichen Strukturen sind. Wir müssen bei Pornografie doch sehen, was halt sozusagen in der Mehrheit produziert wird, unter welchen Bedingungen.
Es gibt Unterschiede.
Genau. Und was da porträtiert wird, nämlich, dass Frauen benutzt werden können, dass Frauen tatsächlich benutzt werden. Das sind immer diese zwei Ebenen. Einerseits wird gezeigt und kulturindustriell schematisiert, was sozusagen Frauen wert sind und was ein Nein von Frauen bedeutet und was sozusagen der Körper von Frauen bedeutet. Nämlich in der Regel immer sehr wenig bis nichts. Und dass es tatsächlich auch noch Personen machen müssen. Und es gibt ja diverse auch Rechtsfälle, wo Personen, die bei Pornodrehs unter Bedingungen des Zwanges, ja, nicht jeder, also, oder ich würde sagen, relativ wenige Drehs verlaufen ja reibungslos ab. Es gibt auch viele Fälle, wo Personen tatsächlich auch genötigt wurden, also entweder ökonomisch massiv genötigt oder in einem gewaltvollen Kontext, weil ein Zuhälter zugegen war oder weil Erpressung mit im Raum war, etc., etc. Und das sind Personen, die danach sehr stark darum gekämpft haben, auch auf einem rechtlichen Weg diese Filme entfernen zu lassen. Vom Markt ist aber unmöglich, weil diese Filme gelten als freie Meinungsäußerung. Sie sind sozusagen ein Kunstprodukt, das verfassungsrechtlich geschützt ist, auch wenn das, was gefilmt wurde, unter Bedingungen des Zwanges hergestellt wurde, auch wenn die Personen sozusagen sagen, sie wurden beim Dreh verletzt, dann ist es ihre sozusagen hier porträtierte Verletzung, die massenhaft zirkuliert, die als freie Rede gilt. Ja, dann würde ich nur darauf hinweisen, dass das, was der Radikalfeminismus kritisiert, nämlich die männliche Dominanz in der Gesellschaft, die sozusagen in der Pornografie auf vielen Ebenen auch zutage tritt, genau in dieser Wertung, dass ihre Verletzung weniger wert ist als die freie Meinungsäußerung der Produzentinnen und des Konsums dieser Meinung durch Männer wesentlich mehr zählt, als der Wille der Frau jemals gezählt hat. Weder wollte sie den Film produzieren, noch will sie, dass der Film auf dem Markt ist.
Was ich immer sehr wichtig finde, ist, dass man differenziert zwischen verschiedenen Formen von Pornos und dass es eben doch gerade in jüngeren Jahren halt immer mehr feministische Pornos gibt, ethisch produzierte Pornos. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob man das wirklich festmachen kann an dem, was gezeigt wird. Mir ist eher so, sind eher die Produktionsbedingungen wichtig.
Ja, ich denke, wenn die Verhältnisse andere wären und ganz anderes gezeigt werden würde und man nicht wüsste sozusagen, dass es halt Korrelationen gibt zwischen Pornografiekonsum und Gewaltfantasien und Korrelationen gibt zwischen Pornografiekonsum und der Rate von sexueller Belästigung etc. etc., dann könnte man das ja sozusagen relativ symmetrisch diskutieren und sagen, es ist sozusagen ein Genre wie viele andere und es kann sich grundsätzlich verändern und ich glaube, ganz grundsätzlich könnte sich es auch verändern, es ist nur äußerst unrealistisch, weil mit der Pornografie, die dominant ist, die frauenverachtend ist, die unter Bedingungen der Ausbeutung produziert wird, wird enorm viel Geld gemacht. Es ist die Pornografie, mit der Milliarden Männer und zum Teil auch Frauen in einer sexuellen Hinsicht sozialisiert werden, von der sie in gewisser Weise auch abhängig gemacht werden. Und es ist die Pornografie, die mitunter das Sexualleben von sehr vielen Leuten präformiert. Also es gibt natürlich es gibt eine sehr schlechte Sexualbildung. Ja, da müssen wir, glaube ich, überhaupt nicht drüber diskutieren. Und eines der Angebote, das man sich sozusagen auch ganz naturgemäß sucht, ist heutzutage Pornografie. Und das ist auch das ist ja sozusagen alles ja keine Fantasie, das ist, sind ja Fakten, dass Pornografie auch zur
sexuellen Bildung
herangezogen wird. Und was sozusagen da früh angesehen wird und was da sozusagen performt wird, das wird dann auch tatsächlich performt und das finden dann früher oder später sowohl die jungen Burschen als auch die jungen Mädchen erotisch. Weil das ist das, was in den Filmen erotisiert wird und es ist schwer, das später zu brechen. Ich sage nicht, dass es irgendeine Form von, wie soll ich sagen, Notwendigkeit gäbe. Ja? Das müsste alles nicht so sein, aber das Problem ist, es ist so.
Es ist
so, ja. Und das, ich denke auch nicht, dass wir die Pornografie loswerden. Die ganzen Kämpfe, die ganzen feministischen Kämpfe gegen Pornografie, oder schränken wir es ein auf Gewaltpornografie? Mhm. Oder schränken wir es nur auf die Pornografie, wo sich Darsteller danach mit dem Produkt unwohl fühlen oder von dem Produkt verletzt fühlen oder sagen, sie wurden beim Dreh verletzt. Alle diese Kämpfe sind verloren worden. Mhm. Also Catherine MacKinnon nennt sozusagen die Situation, in der der Kampf gegen die kulturindustrielle Mainstream-Verbreitung pornografischer Inhalte stattfindet, eine Form des sexuellen Faschismus. Mhm. Und ich glaube, sie hat damit nicht ganz Unrecht und vor allem betont sie auch, dass es gar kein Außerhalb gibt. Ja? Also es ist sozusagen etwas, mit dem wir uns ohnehin arrangieren müssen. Und ich glaube auch nicht, dass wir, dagegen keine neuen Kämpfe führen könnten. Und ich glaube, das sollten wir eigentlich auch, weil ich glaube, dass Sexualpolitik für den Feminismus enorm wichtig ist und dass wir aktiv an den sexuellen Verhältnissen arbeiten müssen, in dem sich ja das Geschlechterverhältnis auch ganz stark artikuliert und reartikuliert und in den Produktions- wie in den Reproduktionsbedingungen in der Welt, die nicht sozusagen der Öffentlichkeit entzogen ist, die nicht privat ist, reinszeniert werden. Ja, die sexuellen Beziehungen übersetzen sich ja in gewisser Weise in die öffentlichen Beziehungen, ins Arbeitsleben, schreiben sich ein in Eigentumsordnung etc. etc. Das ist ja sozusagen nicht unabhängig voneinander zu sehen. Ich glaube, dass wir diese Kämpfe sehr wohl führen könnten. Wir brauchen keine Angst haben, dass jetzt bald Zensur stattfindet. Es ist eher sozusagen das Gegenteil der Fall. Es boomt sozusagen eh. Man braucht sich, wenn man Angst davor hat, dass Radikalfeministinnen die Pornografie abschaffen, tatsächlich nicht sorgen. Das ist nicht realistisch und es ist so, dass wir eher im Moment darum ringen müssen, über Pornografie als Problem sprechen zu können in einem feministischen Kontext. Und ich meine Mainstream-Pornografie. Und ich glaube, es tut dem Feminismus einerseits gut, über alternative Formen der Pornografie zu sprechen und diese zu promoten, aber es würde dem Feminismus auch sehr gut tun, die soziale Realität des Konsums von Pornografie ernster zu nehmen. Und das ist eben nicht der Konsum feministischer Pornografie, sondern es ist eine Pornografie, in der Unterwerfung, in der Gewalt erotisiert wird. Es ist in der Pornografie mit ein Faktor dafür zu finden, warum die Sexualbeziehungen und die Geschlechterrealität so ist, wie sie ist.
Ein weiterer Punkt, den man da anschließen muss, ist natürlich der Punkt Sexarbeit, über den wir schon kurz gesprochen haben. Ich hatte da mal eine sehr lange Diskussion mit einer Queer-Feministin, die meint, dass alles, und wie gesagt, ich sehe mich da selbst auch nicht in Opposition, so gar nicht, ja? Also ich würde mich auch selbst als, wie gesagt, eine Mischung als Queer-Feministin und radikaler Feministin bezeichnen, die alles, was irgendwie als radikal-feministisch bezeichnet, sich selbst bezeichnet, grundsätzlich mal ablehnt und meint, dass es halt einfach sexarbeiterinnenfeindlich ist. Und ich habe sie dann gefragt, warum es denn so ist, dass in unserer Gesellschaft, und ich muss dazu sagen, ich habe zu dem Zeitpunkt im 15. gewohnt und da war noch sozusagen Prostitution oder Sexarbeit in der Stadt sichtbar. Das heißt, ich habe das jeden Tag irgendwie mitgekriegt auch und ich habe sie dann gefragt, warum es dann so ist in unserer Gesellschaft, dass Sexarbeit in aller Regel etwas ist, was Frauen anbieten für Männer und warum es ganz oft was ist, was Frauen, fast migrantische Frauen anbieten für Männer. Ja. Wenn es was ist, was so befreiend ist, warum machen das denn nicht die weißen Männer in Machtpositionen?
Ja, ich würde sagen, die Frage ist ja reichlich rhetorisch und verweist ja auch auf ein Problem. Und ich bin natürlich gespannt, was sie geantwortet hat. Ich glaube, du wolltest das jetzt noch darlegen.
Sie hat geantwortet und ich fand es überhaupt nicht schlüssig, dass es gibt auch genug Sexarbeit, für die Frauen in Anspruch nehmen können.
Das würde ich grundsätzlich bestreiten.
Ja, eben, genau, das habe ich dann auch.
Und ja. Ich würde sagen, mit Einzelfällen können wir immer aufwarten und darüber kann man dann Dokumentationen drehen und das Bild auf die Realität entsprechend verzerren. Mhm. Die Wahrheit ist, dass Frauen über sehr wenig Vermögen und noch weniger Kapital verfügen und sich in der Regel nicht leisten können, 100 bis mehrere tausend Euro für eine Sexualdienstleistung ausgeben zu können. Und es in der Regel, es hat was mit unserer Kultur zu tun, auch nicht tun. Mhm. Ja, natürlich könnten sie es theoretisch, das ist Konjunktiv 2. Mhm. Es gibt ein paar Frauen, die könnten sich das leisten und es gibt ein paar Frauen, die leisten sich das. Mhm. Es zeichnet aber nicht die Prostitution als Institution aus. Mhm. Die sind doch andere Relationen gekennzeichnet.
Also ich würde jetzt, wenn ich jetzt sagen, einen männlichen Sexarbeiter irgendwie engagieren wollen würde, ich würde nicht mal wissen, wo ich hingehen soll.
Ja, ich glaube, wir müssen im Internet schauen.
Wahrscheinlich, das Internet.
aber ich meine...
Aber als Mann würde ich es... Also, ja. Würde es mir nicht schwerfallen.
Ja, ich glaube, was du beschrieben hast, ist bezeichnend dafür, was die Praxis der Sexarbeit ist. Ich habe übrigens auch kein Problem, das Wort Sexarbeit zu benutzen. Und ich bin dafür, dass die Rechte von Sexarbeiterinnen, sowohl Männern als auch Frauen, natürlich gibt es auch junge Männer, die in der Sexarbeit sind, deren Kunden aber in über... 80, 90, je nach Land, Prozent Männer sind natürlich. Warum ist das so? Weil unsere Geschlechterverhältnisse asymmetrisch sind und weil hier das Geld, das bei Männern ist, in gewisser Weise als Zwangsmittel eingesetzt wird. Das ist sozusagen eine Form, sich Zugriff auf den Körper einer anderen Person zu verschaffen und nicht nur wie bei Tätigkeiten im Haushalt, bei Dienstmädchen etc. Übrigens, Dienstmädchen ist kein gutes Beispiel, weil die ist es oft eine sehr sexualisierte Tätigkeit, wo es auch oft sehr viele Übergriffe gibt, auch sexuelle Übergriffe und anderes. Aber hier gibt es sozusagen auch noch den Zugriff auf sexuelle Kapazität der anderen Person. Und es ist auch aufgrund der Trennung von privat und öffentlich so, dass das Intime, das was sozusagen in den Bereich des Sexuellen fällt, für uns kulturell besonders belegt ist und wir uns in sexuellen Interaktionen auch sehr verletzlich zeigen. Wir offenbaren hier nicht nur den Körper, man offenbart auch einen Teil der Persönlichkeit, man gibt sich in Teilen sozusagen preis, sehr stark mit Hingabe verbunden. Ich meine, das jetzt kann man sozusagen alles sehr positiv sagen und ich habe das jetzt auch so gemeint, aber sich darüber gewaltvoll Zugang zu verschaffen aufgrund der Strukturen, die das ermöglichen, und der Zwangssituation der Person, die in der Regel keine andere Möglichkeit hat, weil sie nichts anderes anzubieten hat und weil ihre Arbeitskraft auf dem regulären Arbeitsmarkt in der Regel, wir sprechen jetzt über den Mainstream, wir sprechen nicht über Escort etc., die gar nicht verwerten kann. Gerade Asylwerberinnen, die haben oft die Chance, selbstständig zu sein oder in die Sexarbeit zu gehen. Ja, das ist keine Wahl. Ja. Das ist das ist der Zwang zum einen oder zum anderen. Und ich würde sagen, es gibt wenig erfolgreiche Unternehmerinnen, die als Status Asyl werbend haben. Deswegen bleibt oft, wenn man sich Geld zusätzlich verschaffen will zur Grundversorgung, nur die Sexarbeit übrig. Ja, da kann man natürlich so dann sagen, es ist ihre freie Entscheidung und sie hat dabei Spaß und Befreiungserlebnisse. Ich würde das, wenn man sich die übrigen Geschlechterverhältnisse ansieht, wenn man die Bedingungen, über die wir jetzt schon gesprochen haben, vor Augen hält, in Frage stellen. Und ich weiß auch nicht, was da feministisch zu gewinnen ist. Ich habe das Gefühl, dass im Diskurs eine Schieflage besteht, weil man natürlich kann man sich für die Rechte dieser Personen einsetzen, auch der Personen, die schon in dieser Tätigkeit sind, denen sozusagen mehr Mittel zu verschaffen, denen mehr Wahlmöglichkeiten zu geben, sie aber auch in der Tätigkeit zu unterstützen. Und man kann die Institution und die Verhältnisse, die sie kennzeichnen, die eine extreme Form der sexuellen Ungleichheit symbolisieren, aber auch sozusagen materiell zum Ausdruck bringen, trotzdem kritisieren. Und ich glaube, das ist uns als Feministinnen eigentlich, sollte uns eigentlich als Feministinnen ein Gebot sein.
Ein Argument, das dann auch ganz oft kommt, ist, ja, natürlich hat Sexarbeit auch sozusagen ausbeuterische Dimensionen, aber jede Art von Arbeitsverhältnis hat ausbeuterische Dimensionen. Und wenn ich sozusagen als Migrantin hier jetzt, weiß ich nicht, als Reinigungskraft arbeite, dann werde ich das auch nicht machen, weil, oder in den wenigsten Fällen machen, weil ich Putz so geil finde, sondern weil ich halt einen Job brauche, mit dem ich Geld verdiene.
Ja.
Und warum wird so unterschieden zwischen sozusagen einer sexuellen Dienstleistung oder irgendeiner anderen Dienstleistung?
Ich würde sagen, fundamental wird da gar nicht unterschieden. Im Radikalfeminismus gibt es einen breiten Kritikstrang an diversen Arbeitsformen. Mhm. Der Radikalfeminismus kritisiert ja im Übrigen auch andere Ausbeutungsverhältnisse in westlichen und auch nicht-westlichen Gesellschaften. Der Unterschied, der relevant ist, ist, dass es bei sexuellen Dienstleistungen immer auch eine nicht nur ökonomische Dimension gibt. Es gibt nicht nur die Dimension der Ausbeutung und des Zugriffs auf die Arbeitskraft einer anderen Person. Es gibt immer auch die Dimension, dass damit gesamtgesellschaftlich legitimiert wird, dass es möglich ist und möglich sein soll, auf Körper und die Sexualität anderer Personen, wenn man genug Geld hat, wenn man genug Macht hat, zugreifen zu können. Es geht darum, sozusagen grundsätzliche Verfügbarkeiten zu legitimieren. Und das kann man natürlich sagen, wie ist das bei Personen, die sehr privilegiert sind und sich das aussuchen? Da würde ich sagen, das ist eine Lebensoption wie viele andere.
Aber aussuchen, Sexarbeit zu machen.
Ja, genau. Das ist eine Lebensoption wie viele andere. Und das würde ich nur in Teilen kritisieren oder vielleicht gar nicht kritisieren. Was ich kritisiere, ist, dass die soziale Realität von Sexarbeit nicht sozusagen neutral zu fassen ist, sondern sie ist nur zu fassen, wenn wir uns diese Zwänge vergegenwärtigen, wenn wir uns die Ungleichheit im Geschlechterverhältnis, die sie ermöglicht, vergegenwärtigen und wenn wir uns vergegenwärtigen, was für Effekte sie hat auf die Konsumentinnen, auf die anbieten, die oft dann sagen, sie würden sehr gerne einen anderen Beruf nachgehen, sie können aber nicht, sie haben keine Optionen, bei denen oft in einer Vielzahl der Fälle Traumatisierungen ausgelöst werden durch die Sexarbeit und vielleicht nicht nur durch die Sexarbeit, vielleicht auch durch die Umstände, unter denen sie stattfindet. Aber das Problem ist, die Sexarbeit ist von diesen Umständen nicht zu trennen. Zumindest in ihrer Mehrheitsform in einer patriarchalen Gesellschaft. Ich glaube, das ist die wichtige Einschränkung, die man auch machen muss. Wir sprechen ja nicht von Sexarbeit vollkommen neutral. Ich wüsste gar nicht, kann mir das gar nicht sehr gut vorstellen. Wir sprechen ja über Sexarbeit innerhalb einer patriarchalen Gesellschaft, die spezifisch strukturiert ist.
Das heißt, du würdest sowohl im Fall von Sexarbeit als auch im Fall von Pornografie, die ja auch Sexarbeit ist, sagen, dass die feministische Debatte in weiten Teilen einfach an der Realität vorbeigeht und irgendwie so einer naiv-liberalen Vorstellung anhängt, dass wir alle frei entscheiden und wenn sich eine Person dazu entscheidet, dann ist es ihr gutes Recht. Sondern dass es in Strukturen eingebettet ist, die man nicht außer Acht lassen darf.
Das würde ich 1:1 unterschreiben. Ich glaube, es gibt im Feminismus, und das ist ja nichts Schlechtes, eine sehr starke Orientierung auf Autonomie, auf Freiheit, auf Empowerment. Und darauf, dass Handlungen oder Entscheidungen, die Frauen treffen, unter welchen Umständen auch immer, nicht in Frage gestellt werden sollten, nicht kritisiert werden sollten, dass man sozusagen eine Wahl respektieren sollte. Und das sehe ich bis zu einem gewissen Grade ja auch so. Ich halte es nur wirklich für einen liberalen Trugschluss, davon auszugehen, dass diese Wahl nicht wie in, ich meine, die Parallele ist jetzt ein weit hergeholt, aber wie in der hohen Teilzeitrate von Frauen, unabhängig von den Bedingungen stattfinden könnte. Und so wie wir spezifische Verhältnisse in der Lohnarbeit kritisieren, auch aus feministischer Perspektive kritisieren, müssen wir die spezifischen Strukturen, die es in der Sexarbeit gibt und die nicht zu trennen sind von sexuellen Fantasien, vom Zugriff, von dem Wunsch auf den Zugriff von anderen Körpern, auch auf das Anspruchsdenken, das damit einhergeht. Ja, das darf man ja auch nicht außer Acht lassen. Die Personen, die Sexarbeit als Dienstleistung in Anspruch nehmen, haben ja auch ein enormes Anspruchsdenken, das damit verbunden ist. Also damit stärkt man ja auch sehr stark ein hierarchisches Verhältnis. Das ist ja auch so in anderen Formen der Lohnarbeit, wenn sozusagen Kunden sich erwarten, bedient zu werden. Das Problem ist, in der Sexarbeit endet das ja nicht am Austausch eines Gutes an der Kasse und an dem Austausch vielleicht sogar noch von einem gekünstelten Lächeln, weil eine affektive Arbeit verlangt wird, sondern da beginnt die Arbeit affektiv und endet oft unter Lebensgefahr. Ja, man darf ja nicht vergessen, dass es auch eine hohe Rate an Morden gibt gegenüber Sexarbeiterinnen und dass die Suizidrate sehr hoch ist, ja.
Was ich mir dann auch immer gedacht habe, als ich damals eben im 15. gelebt habe, unweit der Felberstraße, wo halt sehr viele Sexarbeiterinnen auch wirklich auf der Straße gestanden sind einfach. Und zwar auch bei Schnee und Eis und im Winter und so. Ich habe mir dann immer gedacht, wie anders wäre diese Welt oder wie anders wäre auch mein Bild von mir selbst und von anderen Frauen und irgendwie mein Verhältnis zu meinem Körper, wenn es genauso selbstverständlich wäre, dass Männer dort stehen wie Frauen.
Ja.
Das macht ja auch was mit allen von uns. So.
Das denke ich auch.
Ja.
Ich glaube, ich halte auch viele Regulierungen der Sexarbeit für nicht nur Sexarbeiterinnen feindlich, sondern auch gesellschaftlich äußerst problematisch. Also das Verdrängen von Sexarbeiterinnen in die Ränder der Stadt steigert natürlich die Unsicherheit oder die Gefahr für die Ausübung der Tätigkeit. Sie ist aber auch ein Ausdruck der Verlogenheit, weil tatsächlich sich diese Gesellschaft nicht so gerne vor Augen halten lässt, dass es da viele junge migrantische Frauen gibt, die auf die Straße, aufgrund der Umstände, in denen sie leben, auf die Straße gedrängt werden, dort unter widrigen Bedingungen, teilweise auch nicht immer freiwillig mit Kunden unter Anführungszeichen mitgehen. Und natürlich, das einerseits an den Rand dazu verschieben, ist eine Form von Verdrängung. Würde ich sagen, es hat sowas Massenpsychologisches, Problematisches. Aber auch, weil diese Gesellschaft weiß ja, dass Sexarbeit trotzdem stattfindet, nur unter gefährlicheren Bedingungen. Das zeigt ja auch eine Wertung, weil würde uns und mir würde viel daran liegen, oder würde der Politik etwas daran liegen, dass Sexarbeit unter sicheren Bedingungen stattfindet, dass die Rechte von Sexarbeiterinnen gewahrt werden, dann würde man das doch sicher eher in das Zentrum verlagern, wo es vielleicht Ansprechpersonen gibt und nicht sozusagen, wo es eine soziale Infrastruktur gibt und es sozusagen nicht in die Hände von Zuhältern, übrigens nahezu ausschließlich Männer, übergeben, für Sicherheit von Sexarbeiterinnen zu sorgen. Und das meine ich jetzt wirklich ironisch. Also Zuhälter sorgen in der Regel nicht für Sicherheit für Sexarbeiterinnen, sondern die sorgen dafür, dass sie Geld verdienen und dass sie und dass sie ihre Mädchen unter Anführungszeichen so produktiv wie möglich einsetzen.
Ich mache jetzt einen sharp left turn und frage dich, ob du weißt, setz einen Test, was auf der Wikipedia-Seite der erste Satz ist, wenn man, also du weißt es wahrscheinlich nicht, weil du nicht Wikipedia auswendig lernst in der Regel, nehme ich an.
Kommt drauf an.
Aber wenn man radikaler Feminismus auf Wikipedia eingibt, was ist, glaubst du, der erste Satz?
Die deutsche Seite?
Ja.
Ich nehme an, da wird drinnen stehen, es ist eine feministische Strömung, die männerfeindlich ist.
Das ist, also da steht, Simone de Beauvoir bezeichnet den radikalen Feminismus nach Juliet Mitchell als feministische Theorie, welche den Standpunkt vertritt, dass nicht das System Frauen unterdrückt, sondern die Männer die Unterdrücker sind.
Ja, ich würde empfehlen, die englische Wikipedia-Seite zu lesen. Okay. Also nur für die Zuhörerinnen, die sich vertiefend damit auseinandersetzen wollen, da gibt es viel mehr bessere Anleihen. Mhm. Es gibt halt ein sehr vulgäres Verständnis von radikalem Feminismus und es gibt eines, das ich vorher schon versucht habe zu definieren. Ich kann noch mal ein bisschen was vielleicht zu den Hintergründen sagen. Also der radikale Feminismus wurzelt zumindest in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in der neuen Linken, in den neuen sozialen Bewegungen, vor allem auch in US-amerikanischen Bürgerinnenrechtsbewegungen. Es gibt auch eine starke Verknüpfung zu antirassistischen Bewegungen, das wird ganz oft übersehen. Und es gibt auch bei Radikalfeministinnen ganz viele Feministinnen, die Intersektionalität behandeln und intersektionale Politik mit radikalfeministischer Politik verbinden. Catherine MacKinnon hat 1979 ihren ersten Aufsatz geschrieben, in der sie Intersektionalität definiert hat und das Problem beschrieben hat. Und ich würde sagen, das war die Verbindung damals von Klasse und Geschlecht. Und ich würde sagen, das ist ein Vorwurf, der auch oft gemacht wird, dass es sozusagen intersektional unsensibel ist. Hat auch was damit zu tun, dass wir halt in Österreich im deutschsprachigen Raum leben und Daniela Lies-Schwarzer dominiert und sich zu Unrecht als Radikalfeministin bezeichnet. Was sozusagen historisch gesehen relevant ist, ist, dass es im Radikalfeminismus eine sehr starke Ablehnung von Gleichheitsrhetorik gibt. Man sagt oft, es ist eine Form von gleichheitsorientiertem Feminismus, das stimmt, aber nicht sozusagen in dem Sinne, dass man davon ausgehen könnte oder dass man sagen sollte, Frauen und Männer sind gleich, weil das sind sie de facto nicht und im Radikalfeminismus und auch in der rechtspolitischen Ansetzung gibt es eine starke Kritik daran, dass von dieser Gleichheit sozusagen als Ist-Zustand ausgegangen wird und nicht als normativen Ziel. Denn wenn man davon ausgeht, dass alle gleich sind, dann ist man eigentlich in einer sehr liberalen Denkart drinnen und geht nicht davon aus, dass man aktiv Maßnahmen setzen muss, dass man Kultur verändern muss, dass man Recht verändern muss, damit Personen tatsächlich zumindest gleich, wenn auch nicht sozusagen ident existieren können. Es geht also um die Bedingungen zu schaffen dafür, dass Gleichheit als normatives Ziel erreicht werden kann, Gleichheit sozusagen als Sollensanforderung, aber nicht als Ist-Beschreibung. Ich finde, das ist eine ganz wichtige Unterscheidung. Es gibt sozusagen keine Annahme von Gleichheit. Und was auch sehr wichtig ist, es gibt eine Kritik an Differenzfeminismen. Und generell als an dem einer zu starken Fokussierung auf Differenz. Da gibt es dann tatsächlich eine Kritiklinie auch an Queer-Feminismus bzw. intersektionalen Feminismus, aber nicht in der Sache, sondern eher sozusagen in der Präsentation von Differenzen und der Beschäftigung mit Differenzen und deren sozusagen Tolerierung als nebeneinander existierende Formen, Seinsmöglichkeiten und nicht so stark als überlappende Ungleichheiten, als Probleme, die sozusagen ja auch bestehen. Also der Radikalfeminismus hat einen Blick auf intersektionale Betroffenheiten oder sagen wir auf Diversity Management. Das finde ich hier ein sehr gutes Beispiel. Wenn Diversity Management sagt, man muss sozusagen viele unterschiedliche Menschen im Betrieb inkludieren und sie sozusagen auch maximal in ihrer, wie soll ich sagen, ökonomischen Verwertbarkeit unterstützen und, dann würde der Radikalfeminismus sagen, was ihr macht, ist ein Managen von Ungleichheiten. Mhm. Es geht sozusagen nicht darum, die Ungleichheiten, die sich in diesen Subjektpositionen ausdrücken, zu kultivieren. Es geht nicht darum, unsere Diversity so gut es geht zu pflegen. Es geht darum, darauf hinzuweisen, dass diese Diversität als Basis Ungleichheit hat. Und wenn es nicht viele begleitende Maßnahmen gibt, wenn es nicht viel Arbeit an der Differenz als Problem gibt, dann wird man diese Differenz verfestigen. Dann werden sich sozusagen die Ungleichheitsrelationen nicht auflösen. Dann wird man sozusagen zu einer Toleranz und vielen Ungleichheiten nebeneinander finden. Das ist sozusagen eine Kritik an einer spezifischen Art von, ich würde auch sagen, oberflächlicher Beschäftigung mit Intersektionalität. Weil ich denke nicht, dass Kimberly Crenshaw etc. irgendwas in die Richtung geschrieben hat. Da gibt es auch sozusagen gar nicht diese Differenzen. Kevin McKinnon und Kimberly Crenshaw verstehen sich super. Das ist überhaupt keine Frage. Aber Differenz und die sehr starke Beschäftigung mit Differenz wird im Radikalfeminismus sehr wohl kritisiert. Kevin McKinnon hat an einer spezifischen Stelle in ihrem Werk gesagt, dass Differenz der Samthandschuh auf der eisernen Faust der Herrschaft ist. Und was will sie damit sagen? Damit will sie sagen, wenn wir uns sehr stark auf unsere Unterschiede konzentrieren und versuchen, unsere Unterschiede nur auszutarieren, dann vergessen wir, dass es die Ungleichheit ist, die diese Differenzen erst produzieren. Und gäbe es diese Ungleichheit in den sozialen und geschlechtlichen Verhältnissen nicht, oder wären diese gleich oder gleicher, dann hätten wir diese Differenzen vielleicht immer noch, dann wären sie aber ohne Bedeutung. Dann würden sie die Gesellschaft nicht so stark strukturieren, dann würden sie nicht dafür sorgen, dass einige Menschen sehr viel und andere sehr wenig zählen, dass einige sehr viel und andere ganz wenig verdienen, dass die einen sozusagen oft betroffen von Gewalt sind und die anderen diese Gewalt ausüben. Das alles sozusagen ist für das grundlegende Verständnis relativ relevant. Und Radikalfeminismus übt eine starke Kritik an dominanten Vorstellungen von Männlichkeit, aber auch von dominanten Vorstellungen von Weiblichkeit. Das zeichnet es auch aus. Und vielleicht, was man auch erwähnen sollte, es gibt eine starke Kritik an männlicher Dominanz als Problem und es gibt ein Verständnis von Gender als Hierarchie. Also als Relation von Geschlechterverhältnissen, die aber binär hierarchisch aufgebaut ist. Und es gibt sozusagen nicht dieses plurale, offene Verständnis von Gender, sondern es gibt ein relativ kritisches Verhältnis auf Gender per se. Gender sozusagen als Hierarchie wird im Radikalfeminismus kritisiert.
Das ist ja auch genau der Punkt, wo dann dem Radikalfeminismus Transfeindlichkeit vorgeworfen wird, weil eben Gender als Unterdrückungskategorie gedacht wird, die ein strukturelles Problem ist.
Ja, genau. Es gibt im Radikalfeminismus und ich denke in der sozialen Realität recht wenig, was man sich, wenn man in diese binär-hierarchische Ordnung geboren wird, tatsächlich aussuchen kann. Es gibt ja auch nur ein sehr enges Set an Möglichkeiten, nach denen wir uns als geschlechtliche Person verstehen und artikulieren können, wenn wir uns nicht permanent Angriffen, Unverständnis, Gewalt etc. aussetzen wollen. Das ist, glaube ich, eine Erkenntnis, die man mal primär akzeptieren muss, wenn man diese binär-hierarchischen Geschlechterverhältnisse kritisieren und überwinden will. Was es aber schon im Radikalfeminismus gibt, ist ein Verständnis von Geschlechterspektrum oder das Kontinuum. Das ist ja sozusagen analytisch nochmal davon zu trennen, dass man sagt, dass es sozusagen in der sozialen Realität recht wenig Optionen gibt und dass ja das Problem ist.
Ja, ja, genau. Ja. Das ist auch, glaube ich, das große Missverständnis, dass das als Kritik an Transpersonen verstanden wird, während das eine Kritik an einem System ist, das uns auch in eine binäre Geschlechterordnung ein.
Genau. Der Radikalfeminismus ist insofern überhaupt, also ich meine, kann nicht weiter von Transphobe entfernt sein. Der Radikalfeminismus versucht nur zu thematisieren, dass es sozusagen wir uns nicht die Geschlechterverhältnisse schönreden können. Mhm. Und dass die Geschlechterverhältnisse nicht besser werden, wenn wir uns gegenseitig in unseren unterschiedlichen, sehr privilegierten Kreisen, in unseren geschlechtlichen, avantgardistischen Ausdrucksformen anerkennen. Das ist gut und das sollten wir machen, aber der Radikalfeminismus versucht trotzdem klarzumachen, dass das nicht die Geschlechterordnung tangiert. Und die Geschlechterordnung weiterhin ein enges Set an Optionen, an Entfaltungsmöglichkeiten für die große Mehrheit der Menschen zur Verfügung stellt, die eben gar nicht die Möglichkeit hat, zu dieser Avantgarde zu gehören. Mhm. Also erstens, weil sie nicht die intellektuellen Entwicklungsmöglichkeiten haben und zweitens, weil es ja enorme soziale Sanktionsmechanismen gibt, tatsächlich das Spektrum, das Geschlecht sein könnte, auszunutzen. Mhm. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass es ein wichtiges radikalfeministisches Ziel ist, Geschlecht die Bedeutung zu nehmen. Mhm. Also Geschlecht die Bedeutung als sozial-strukturelle Kategorie zu nehmen. Mhm. Und das würde ja tatsächlich für Freiheit sorgen.
Mhm. Ja. Ich wollte nur kurz, weil du gesagt hast, intellektuelle Entwicklungsmöglichkeiten, nur dass das nicht falsch verstanden wird, du meinst Zugang zu Bildung und solche
Dinge. Ja, genau. Also ich meine, an Bildungsangeboten, an intellektuellen Angeboten, ich glaube, dass wir sozusagen eine sehr ungleiche Verteilung von kulturellem Kapital haben und das sehr stark sozusagen damit zugewiesen wird, wo wir in der sozialen Ordnung zufälligerweise hineingeboren werden, positioniert sind.
Also ich versuche jetzt was du gesagt hast, ganz einfach zusammenzufassen mit, selbst wenn wir uns sozusagen in unserem im privaten oder auch in unserem täglichen Leben so kleine Freiräume freischaufeln und der Geschlechterbinarität, also ein bisschen Widerstand leisten, was auch oft mit Sanktionen einhergeht, mit gesellschaftlichen Sanktionen, heißt das nicht, dass wir in einer freien Gesellschaft leben, weil es trotzdem eine Geschlechterbinarität gibt, die Menschen gewaltvoll in dieses System einordnet.
Ich würde sagen, das ist eine wunderbare Zusammenfassung. Sehr gut. Ich glaube, es gibt, weil das unterstreicht nur, dass sozusagen man nicht davon ausgehen sollte, dass man, selbst wenn man die eigene Autonomie ausnutzt, die bei unterschiedlichen Personen unterschiedlich groß ist, die Strukturen damit maßgeblich verändert. Das geht nur über politische Veränderungen, das geht nur über soziale Kämpfe.
Wie wird eine radikal-feministische Gesellschaft ausschauen? Mhm. Das würde ich gerne wissen. Also was ist so die Utopie? Mhm. Und dann zweitens, weil das dein Spezialgebiet ist, auch in der Arbeiterkammer, was ist eine liberal-feministische, wollte ich jetzt schon sagen, radikal-feministische Wirtschaftspolitik? So. Mhm.
Ich beginne vielleicht mit der Wirtschaftspolitik, aber auch mit der Einschränkung, dass ich jetzt nicht als AK-Referent spreche. Also radikal-feministische Wirtschaftspolitik ist inexistent.
Okay. Deshalb weiß ich nichts drüber, deshalb frage ich mich gerade nicht,
was genau, war. Oder ich würde so sagen, dass feministische Wirtschaftspolitik weitgehend inexistent ist. Muss man, glaube ich, gar nicht die Hoffnung haben, dass das eine Praxis hätte. Aber in der Theorie feministische Wirtschaftspolitik darauf ausgerichtet sein, das Regime von Eigentum, Produktion und Reproduktion grundsätzlich zu verändern. Aus mehreren Gründen. Einerseits, weil die Ökonomie in ihrer Gesamtheit enorm männlich ist. Das ist so leicht gesagt und das muss man trotzdem beschreiben, weil gerade aus einer feministischen Position finde ich es immer wichtig zu betonen, dass etwas ist männlich, etwas ist weiblich, grundsätzlich nichts bedeutet und es immer darauf ankommt, was man damit meint und welche Zuschreibungen man trifft. Das muss ich, glaube ich, betonen. Wenn ich sage, dass die Ökonomie hochgradig männlich ist, dann deshalb, weil man sich anschauen muss, was ist das Fundament der regulären, der formellen Ökonomie, des sogenannten Marktes. Mhm. Das sind Reproduktionsbedingungen, das ist die Versorgungsökonomie, die zu einem überwiegenden Teil aufgrund der unsichtbaren, ökonomischen, vollkommen auch unregistrierten, spielt ja für das BIP keine Rolle, Arbeit von Frauen in privaten Haushalten oder in fremden privaten Haushalten passiert, ganz unabhängig von Konjunkturschwankungen oder Krisen. Und abgesehen davon, um es jetzt ein bisschen kurz zu machen, gibt es dann die Ebene der formellen Ökonomie, die erstens geschlechtlich hierarchisiert ist. Also es gibt ja diverse Sektoren, wo ganz oben sozusagen die Finanz- und Realwirtschaft ist, in der sehr gut verdient wird, in der überaus viele Männer tätig sind. Dann gibt es den öffentlichen Dienst und NPOs, wo auch noch ganz okay verdient wird, sichtbar volkswirtschaftlich registriert. Und dann gibt es die in diesen Sphären irgendwann die Versorgungsarbeit, die sozusagen gesellschaftlich und ökonomisch unregistriert stattfindet, die keine Anerkennung in dem Sinne findet. Und damit verknüpft sind Kapitalverhältnisse, und Kapitalverhältnisse, Kapitalzuweisung ist nichts anderes als die Verfügungskraft über fremde Arbeitskraft. Und wenn man sich vor Augen hält, dass international gesehen Männer über 90% des Vermögens und Kapitals besitzen, dann, und wir uns vor Augen halten, dass das sehr wenig Männer sind, dann ist die Ökonomie, wie sie aufgestellt ist, erstens nicht nur geschlechtlich gegliedert, und da, wo Frauen primär tätig sind, dadurch gekennzeichnet, dass sie gar nicht entlohnt ist, sondern sie ist auch noch dadurch gekennzeichnet, dass sie in den sichtbaren Sektoren so gestaltet ist, dass Männer aufgrund ihres in der Regel vererbten oder geschenkten Vermögens, Kapitals, die Möglichkeit haben, über die Arbeitskraft anderer Personen zu verfügen, ohne dass sie irgendein demokratisches Mitspracherecht haben, ganz einfach, weil die Existenzsicherung in kapitalistischen Gesellschaften nur beim Lohnarbeit möglich ist, aber damit ja nicht nur sozusagen Mehrwert generieren können, sondern ganz zentral über die Lebenszeit anderer Menschen verfügen können. Und der dritte Aspekt wäre vielleicht die Art und Weise, wie produziert wird, was produziert wird. Und da, finde ich, gibt es eine sehr starke Verknüpfung einerseits von kulturindustrieller Hervorbringung von Geschlecht durch Produkte, Gender Marketing, Gender Pricing, die Gestaltung von Produkten eigens für Frauen, eigens für Männer, wo Frauen in der Regel übrigens mehr zahlen, obwohl sie weniger verdienen.
Auch beim Friseur,
auch bei Hygieneprodukten, generell bei der ganzen all das, was der Schönheitsindustrie zuzuordnen ist, ist für Frauen besonders kostspielig. Ist auch, finde ich, sehr interessant, darüber mal länger nachzudenken. Ich empfehle immer noch sehr ein Buch von Naomi Wolf, Der Mythos Schönheit. Das hat mich übrigens auch sehr geprägt, wo sie auch dieses Regime, das damit verbunden ist und das Frauen sozusagen nicht nur norm schön hält, nach einem Standard, der als objektiv gesetzt wird, aber den sozusagen ja gar, es gibt ja keinen objektiven Standard Schönheit, das ist ja immer subjektiv oder zumindest kulturell formiert. Und andererseits, in der Frauen, selbst die relativ erfolgreich am Arbeitsmarkt tätig sind und gut verdienen, immer noch zwingen, einen Großteil oder einen beträchtlichen Teil ihres Einkommens dafür aufzuwenden, sich sozusagen in einem normschönen weiblichen Sinne für die Arbeitsverhältnisse präsentabel zu halten. Also das zeigt sozusagen, wie viel Arbeit und wie viel ökonomisches, also Arbeit einerseits verlangt wird und also wie viel ökonomisches Interesse in dieser kulturindustriellen Produktion von Geschlecht, die natürlich über Werbung, Film etc. auch stattfindet, verankert ist. Und dann gibt es, finde ich, schon noch sollten wir darüber sprechen, dass die herrschenden Produktionsweisen einfach sehr lebensfeindlich sind. Also sowohl für die Personen, die in Fabriken, aber auch in modernen Arbeitsverhältnissen aufgrund von Burnout oder aufgrund von Chemikalien etc. etc. nach wie vor belastet werden. Und andererseits aufgrund der Produktionsweise und ihrer Effekte auf die Umwelt. Die Umwelt ist ja, oder die Natur ist kulturgeschichtlich gesehen weiblich kodiert. Und ich finde, es ist kein Zufall, dass die Art, wie wir produzieren relativ destruktiv, gegen die Natur gerichtet sind und damit gegen das Leben selbst. Ja. Genau, weil, na, nicht zuletzt deshalb, weil Weiblichkeit stark mit Sorge und mit dem Leben selbst und Körperlichkeit assoziiert ist und Männlichkeit sozusagen mit Konkurrenz, mit Härte, mit Gewalt und in gewisser Weise auch mit Vernichtung und mit Töten. Und diese sozusagen Wirtschaftsweise, die sich gegen die Natur richtet, hat auch nicht nur eine geschlechtliche Konnotation, sie hat eine geschlechtliche Dimension. Ja. Und die Geschlechterordnung sorgt mitunter dafür, dass die Natur in der Form zerstört wird, in der sie zerstört wird. Das kann man gar nicht trennen, deswegen ist es ein Gebot, auch aus feministischer Perspektive, eine sozial-ökologische Wende, nicht nur der Wirtschaftsweise, auch des Steuersystems, etc. zu fordern, nachdrücklich zu fordern, weil da geht es tatsächlich um das Überleben.
So, ich mache jetzt noch einmal einen Sharp Left Turn und frage dich noch was zum Frauenvolksbegehren. Wie geht es damit jetzt weiter? Also Es ist ja nicht mehr im, also nicht mehr. Es ist, also die Nationalratssitzung, wo es debattiert wurde, ist ja schon vorbei.
Ja.
Die Ausschüsse sind vorbei. Was ist jetzt mit dem Frauenvolksbegehren? Was ist mit den Leuten? Was ist mit dem Verein? Wie macht ihr weiter?
Also den Verein gibt es weiterhin. Mhm. Und wir haben den Verein, glaube ich, ein bisschen restrukturiert, sodass er mit der Kampagne Frauenvolksbegehren, die ja auf die Eintragungswoche orientiert war, oder halt die Arbeit im Parlament, nicht mehr so stark verknüpft ist und auch sich eignet als politischer Verein generell zur Stärkung von Frauenrechten, von Frauen- und Gleichstellungspolitik in Österreich. Mhm. Frauen- und Gleichstellungspolitik ist in Österreich ja permanent gefährdet, überhaupt eine Rolle zu spielen. Und ich glaube, es ist gut, aus der Zivilgesellschaft heraus Politik zu betreiben, solange das Parteien nicht als integraler verstehen.
Ich habe jetzt gefürchtet, dass du sagst, es ist wichtig, aus der Zivilbevölkerung raus Politik zu machen, solange das noch möglich ist. Ich habe schon gefürchtet vor dem zweiten Satzteil.
Ja, ich glaube, das ist berechtigte Furcht. Ja.
Genau, das ist, was ich erwartet habe.
Ja, und wir werden nach wie vor versuchen, uns in aktuellen Kämpfen zu engagieren. Im Moment ist das Frauenvolksbegehren stark im Bündnis keine Millimeter involviert, wo wir versuchen, die Ziele der Petition verändern, die ja strategisch eingebettet sind in eine europäische und jetzt muss man ja sagen, zumindest die westliche Welt betreffende Strategie zur Einschränkung von Frauenrechten, vor allem sexuellen und reproduktiven Rechten, im Recht auf Schwangerschaftsabbruch, aber ich würde sagen, es geht viel weiter. Es ist generell auch ein Versuch, LGBTIQ-Rechte einzuschränken. Es ist ein Versuch, die Familie wieder in ihrer traditionellen Form als unhintergehbare Norm für ein Zusammenleben, für die Basis der Gesellschaft zu reinszenieren. Ich sage es bewusst so, weil es ist nichts anderes als eine Inszenierung. Und ich glaube, da geht es um mehr als nur um die Verhinderung der Möglichkeit oder eine Verhinderung, dass die Möglichkeit zum Spätabbruch verhindert wird. Ich glaube, es ist ein Einfallstor. Und selbst ich bin im Moment sogar ganz guter Dinge, dass es aktuell nicht mehrheitsfähig ist in Österreich. Ich glaube aber, dürfen uns das einen von ganz vielen Angriffen nur analysieren. Genau, es ist eine erste Nebelgranate, das ist sehr gut gesagt. Und es gibt diese Instrumente, die über Formen direkter Demokratie eingebracht werden, überall in Polen, in Spanien und so weiter. Also es wird unterschiedliche weitere Nebelgranaten und reale Granaten geben, um die Geschlechterverhältnisse zu retraditionalisieren. Also Agenda Europe und auch die Alt-Right und die religiöse Rechte in den USA sind hier sehr gut organisiert, viel besser finanziert als wir. Das müssen wir uns auch eingestehen. Aber sie haben natürlich mit unserem Gegenwind zu rechnen und mit unserer Gegenwehr. Und ich fürchte, dass wir uns auf diese Kämpfe, die ja Abwehrkämpfe sind, sehr gut vorbereiten müssen. Und ich glaube, dass das Frauenvolksbegehren da eine wichtige Rolle spielen kann. Das Frauenvolksbegehren versteht sich ja auch als Teil eines internationalen feministischen Widerstands gegen den Backlash.
Okay, kurz das bitte. Hörerinnen fragen. Erstens, wie kamst du zum Feminismus und was hat dich dazu bewegt, beim Frauenvolksbegehren aktiv zu werden? Ein Satz, go.
Ich würde sagen, ich mache es in Bullet Points.
Ja?
Eine frühe Lektüre, ironischerweise viktorianische Literatur, allerdings von Jane Austen, einer feministischen Autorin, die mich früh für Geschlechterverhältnisse sensibilisiert. Dann meine Tätigkeit in der Frauen- und Geschlechterforschung und mein starker Wunsch, nicht nur sozusagen analysierend mich damit zu beschäftigen und auch meine Erkenntnis, dass man mit der Analyse an sich relativ wenig verändert, auch wenn man mehr Erkenntnis schafft, sondern meinem damit verbundenen Wunsch, tatsächlich diese Erkenntnisse in politisches Handeln zu übersetzen.
Ich ziehe jetzt zwei Fragen zusammen. Das eine ist eine Frage, wo dann eine andere Person noch geschrieben hat, dass es sehr wichtig ist und dass ich dieses unbedingt fragen soll.
Unbedingt.
Und das ist die Frage, wie gehst du mit Männern in deinem Umfeld um, die nicht feministisch sind? Und dann hat noch eine Person die Frage gestellt, bekommst du oft Fragen und Anmerkungen oder Hass von Männern für den Mann und Feminist sein?
Ich beginne mit der zweiten Frage. Ja. Also ich habe nach so gut wie jedem öffentlichen Auftritt, der medial präsentiert wird, jetzt nicht jedem Podium, aber schon jedem Auftritt im Fernsehen oder in Podcast, Radio etc. Hass per Mail, Hass per DMs etc. erfahren. Das ist eigentlich immer nur Hass gewesen, den Männer artikuliert haben. Ich würde jetzt mit Adorno sagen, da haben sie auf mich und damit eigentlich auf sich selbst hingeprügelt.
Ja.
ich glaube, es stellt Männer nach wie vor in ihrer Existenz und in ihrer Unsicherheit mit ihrer Existenz und ihren Verhaltensweisen sehr auf die Probe, mit Männern konfrontiert zu sein, die feministisch sind, als Feministen politisch aktiv sind und die Männer als Männer kritisieren. Ja, ich glaube, das ist für Männer sehr fordernd.
Mhm.
Das sollte für Männer auch sehr fordernd sein. Das Ganze hat ja auch das Ziel, ein gewisses Männer herauszufordern, aber auch irgendwie aufzuklären. Ja, und ich glaube, es gibt auch so eine Form von produktiver Herausforderung.
Mhm.
Männer in meinem Umfeld, die nicht feministisch sind, gibt es nicht in großer Anzahl.
Mhm.
Aber es gibt sie doch. Und die Frage war, wie ich mit denen umgehe. Ja. Naja, sozusagen, ich führe nicht permanent Debatten über Feminismus, aber ich führe sie sehr oft und ich führe sie vor allem mit diesen Männern sehr oft.
Mhm.
Also ich versuche schon auf einem relativ niederschwelligen Art und Weise zu vermitteln, in den letzten 2 Jahren, was das Frauenvolksbegehren will und warum das A, feministisch ist und B, die Gesellschaft besser macht und zwar auch für sie besser macht.
Mhm.
Aber ich versuche immer auch gegenüber Männern klarzumachen, dass ihre Privilegien ihnen zwar auf den ersten Blick nicht auffallen mögen,
mhm,
wenn sie ihnen auffallen, nützen könnten, aber ihre Privilegien auch mit vielen Nachteilen verbunden sind, mit einer extrem engen Art und Weise, sich entwickeln zu können oder auch sich verhalten zu können.
Mhm.
Und das halte ich auch für zentral, ihnen zu vermitteln, dass das Patriarchat strukturell für Männer zumindest in der großen Menge nicht so viel zu bieten hat. Es führt zu hohen Suizidraten,
mhm,
bei Männern. Die zweithäufigste Todesursache bei Männern sind verdrängte, nicht erkannte Depressionen.
Mhm.
Es hat oft sehr viel Erkenntniswert, das gegenüber Männern nochmal zu artikulieren. Und es trennt sie halt von einer sehr wichtigen Seite von ihnen selbst, nämlich einerseits von ihrer weiblichen und andererseits von einem Spektrum an Emotionen, das ihnen verschlossen bleibt. Ja, und ich glaube, dass das sozusagen zusammengenommen ist das, was ich nur sehr viel niederschwelliger mit diesen Männern bespreche. Aber ich muss schon gestehen, dass ich jetzt wenig, außer vielleicht mit Angehörigen meiner Familie, grundsätzlich aggressive Debatten in meinem privaten Umfeld führen würde, weil die meisten Menschen wissen ja, wo ich politisch stehe,
ja,
und fordern mich auch selten grundlegend heraus.
Ja. Du hast schon Familie angesprochen, es hat mich auch eine Person gefragt, wie steht deine Familie dazu, dass du dich im Feminismus betätigst und gibt es da einen Unterschied zwischen Mama und Papa? Die Person nimmt an, dass du eine Mama und einen Papa hast.
Ja, ich habe eine Mama und einen Papa und sie sind nach wie vor verheiratet,
ja. Interessanterweise, ja.
Aber interessanterweise bei all ihren Kontroversen und Widersprüchlichkeiten scheinen sie sich doch sehr stark zu stützen und sich nicht nur zu nerven, sondern auch sich gut zu tun. Obwohl ich natürlich denke, dass diese lange Partnerschaft auch wirklich mit großen Herausforderungen für sie einhergeht. Aber in ihrem Fall, finde ich, machen sie das Beste daraus. Darauf wollte ich nur hinaus. und die verstehen zwar nicht unbedingt, warum es für mich opportun ist, feministisch zu forschen, als feministischer Aktivist aufzutreten, aber sie unterstützen mich dennoch relativ vorbehaltlos,
mhm,
und sind sogar sehr interessiert, wenn auch in einer interessanten Weise Verhalten interessiert. Sie lesen alles, was ich ihnen schicke, was ich mache, und zwar vom ersten bis zum letzten Wort. Meine Eltern haben, glaube ich, das sind die einzigen Personen in Österreich und auf der Welt, glaube ich, die den Gleichbehandlungsausschussbericht von vorne bis hinten gelesen haben.
Ich habe ihn auch nicht ganz gelesen. Aber ich war auch dort.
Also. Du warst anwesend, stimmt. Und sozusagen, dass sie noch leidenschaftlich gelesen haben.
Das ist aber auch bemerkenswert. Also, da hast du schon sehr besondere Eltern, wenn die Ausschussberichte leidenschaftlich lesen.
Ja, danke. Ich werde Ihnen den Podcast zum Hören geben. Sie sollen sich ruhig besonders fühlen. Mein Papa, würde ich sagen, ist in der Sache interessierter und versucht versucht vor allem mit mir zu diskutieren, wie feministische Positionen mit, ich würde mal sagen, traditionell sozialdemokratischen Positionen vereinbar sind, weil er sich, glaube ich, als traditionellen Sozialdemokraten versteht und versucht da sozusagen nicht unbedingt Wege zu finden, sondern Integrationsmöglichkeiten zu finden und auch Argumente zu bekommen. Mein Vater macht das oft sehr herausfordernd, spielt ein bisschen Advocatus Diaboli, finde ich aber durchaus interessant und er macht das auch ein bisschen, glaube ich, um mich zu trainieren und mir vor Augen zu halten, dass es da draußen einfach sehr viele Menschen gibt, die nicht in feministischen Kreisen, akademischen Kreisen sozialisiert sind und die Argumente nochmal einfacher brauchen, als ich sie vielleicht zunächst bringen würde. Ja. Meine Mama ist Gewerkschafterin, also das sage ich jetzt so, sie ist sehr lange Gewerkschaftsmitglied, war aber nie in der Gewerkschaft aktiv und hat sich immer für Frauenanliegen interessiert, war aber auch nie aktiv, war nie sozusagen, hat sich, glaube ich, auch nicht unbedingt als Feministin verstanden, würde sie jetzt aber heutzutage schon machen, auch weil ich mit ihr einfach viel über Feminismus gesprochen habe und es das sozusagen, es gibt, geht um ganz basale Dinge, kann ich über meinen eigenen Körper verfügen, geht es darum, dass Frauen und Männer grundsätzlich gleiche Möglichkeiten im Leben haben sollten, geht es darum, dass man aufgrund des Geschlechts weniger verdienen sollte, weniger Macht haben sollte. Und da würde meine Mama sozusagen immer die feministische Position beziehen. Aber sie haben mich in der Form nicht feministisch erzogen oder sozialisiert. Ich würde sagen, es war so, dass ich meine Eltern eher feministisch sozialisiert habe. Mhm. Ja.
Und dann hat noch eine Person gefragt, und ich würde absolut nicht wissen, was ich mit der Frage machen soll. Aber du wurdest gefragt, was ist deiner Meinung nach der größte Erfolg der feministischen Politik bisher? Was auch immer feministische Politik im österreichischen Kontext heißt, soll ich mir das nicht wissen, aber ich frage dich ja.
Ja, ja. Naja, vielleicht fassen wir es nicht nur für Österreich. Mhm. Ich würde sagen, es gibt einige große Erfolge feministischer Politik. Unter anderem...
Moni, hey, das darfst du nicht. Okay, sorry.
Es gibt einige Erfolge feministischer Politik, unter anderem, dass ein Politikfeld wie Frauen- und Gleichstellungspolitik überhaupt als eigenständiges Politikfeld existiert und auch nicht mehr wegzukriegen ist, dass es starke Stimmen in der Öffentlichkeit dafür gibt, Frauenrechte als Menschenrechte zu verstehen und damit als damit Frauen sozusagen nicht als Menschen zweiter Klasse, deren Rechte man problemlos verletzen oder ignorieren kann, wahrzunehmen und dass Frauen überhaupt als nicht, zumindest in einer öffentlichen Debatte, nicht als Menschen zweiter Klasse positioniert werden können. Man muss Frauen in gewisser Weise in der Öffentlichkeit, auch wenn das nur rhetorisch ist, ernst nehmen und man muss sich mit Gleichstellungspolitik befassen. Die Forderungen sind auf dem Tisch. Und nicht zuletzt gibt es in den Verfassungsordnungen weltweit Gleichheitsgebote, die es sozusagen für viele Regierungen, die aktuell in der Macht sind, nicht so leicht machen, Errungenschaften feministischer Politik, also im Familienrecht, die partnerschaftliche Ordnung, der Rechtswirkung in einer Ehe, Gewaltschutz, Gleichbehandlungsgesetze in Bezug auf die Privatwirtschaft, in Bezug auf den öffentlichen Dienst, das Verbot sexueller Belästigung so einfach in Frage zu stellen. Also es gibt sozusagen Gleichheitsgebote, die der Gesellschaft im Diskurs und auch im Recht normiert sind, die in gewisser Weise unhintergehbar geworden sind und die aus dem Diskurs nicht mehr zu bringen sind. Die Frage ist, wann sie so tief reichen, dass sie tatsächlich das Geschlechterverhältnis verändern. Das ist, glaube ich, die spannende Frage. Wir haben aber uns mittlerweile eine Situation erkämpft, in der Geschlecht zur Debatte steht und in der die Bedeutung von Geschlecht hinterfragt werden kann und in der es per se als illegitim gilt, Frauen, aber auch LGBTIQ-Personen, von mehrfach Diskriminierung betroffene Personen, als Menschen zweiter Klasse zu behandeln. Von Rechts wegen, aber auch sozial.
Okay. Dann eine allerletzte Frage. Mhm. Eine Person, du weißt, wer es ist, ich habe es dir verraten, hat gefragt, hast du mich lieb?
Ja, ich habe dich und auch sehr viele andere der Zuhörerinnen, von denen ich hoffentlich die eine oder den anderen kenne, sonst wäre es merkwürdig, sehr lieb.
Sehr schön. Danke, lieber Christian.
Gerne.
Vielen lieben Dank, Christian, für das sehr ausführliche Interview, das dann doch länger gedauert hat, als wir gedacht haben. Danke, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Danke auch an euch fürs Zuhören. Christian Berger, den Feministen, nicht den Filmemacher, findet ihr auf Instagram unter christian_berger und auf Twitter unter chris_berg_r. Große Töchter findet ihr auf Facebook und auf Instagram @großetöchterpod. Mich findet ihr auf Facebook, auf Instagram und auf Twitter @FrauFrasel. Die Homepage von Große Töchter lautet großetöchter-podcast.at. Ein E-Mail könnt ihr mir schreiben unter großetöchterpodcast@gmail.com oder über das Kontaktformular auf der Homepage. Und wenn ihr den Podcast supporten wollt, worüber ich mich sehr freue, gibt es 3 Möglichkeiten dazu. Erstens, ihr könnt, wie eingangs gesagt, eine Bewertung und eine Rezension auf Apple Podcast schreiben. Ihr könnt euren Freundinnen und Freunden vom Podcast erzählen, zum Beispiel auf Social Media. Und ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen, und zwar auf Steady. Alle Links findet ihr in den Shownotes. So, ich verabschiede mich jetzt in die lang ersehnte Sommerpause. Ich hoffe, dass ihr auch eine Sommerpause habt. Ich wünsche euch erstens mal überhaupt Urlaub und zweitens wünsche ich euch einen schönen und erholsamen Urlaub. Und wir hören uns wieder im Herbst. Bis dahin, nicht kleinkriegen lassen.